waren auf einer Wellenlänge. Wir haben wirklich uns ganz, ganz viel zu sagen gehabt. Und ich habe selber schon gedacht, so, wie kann man sich nur so glücklich fühlen? Das hat sich so toll angefühlt. Das war wirklich sehr, sehr verrückt. Und habe dann auch gefragt, ob er sich auch bereit fühlt für eine neue Beziehung. Und dann sagte er, das müsste er noch klären, weil er sich von seiner Ex-Freundin gerade erst getrennt hätte vor 2 Monaten. Und die beiden waren wirklich ultra lange zusammen. Dann war es dann trotzdem so, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, seine letzte Partnerin kennenzulernen. Und ich fand sie unglaublich sympathisch, super nett. Da habe ich tief Luft geholt und habe mich einfach mal, habe sie gefragt, wie denn die Trennung war, ob das für sie in Ordnung war nach dieser langen Zeit. Und dann hat sie mir erzählt, für sie war das eine wahnsinnige Erleichterung, aber für ihn nicht. Sie hat dann gesagt, er hat immer wieder versucht, sie umzustimmen. Er wollte das nicht, er wollte mit ihr zusammenbleiben. Naja, und dann habe ich irgendwann angefangen, meine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und das führte dann schon gleich zu Streitereien. Und er sagte auch, wenn du was erzählen willst, dann erzähl's doch halt, du wirst doch wohl von mir keine extra Einladung brauchen. Also die Sätze, die waren plötzlich so, sie stachen so in meine Brust. Und das hat mich dann erstmal völlig schockiert. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich noch in dieser Energie war, mich ihm anzuvertrauen und endlich mal zu erzählen, was ich nicht oft im Leben mache, war ich nicht in der Lage zu realisieren, was er da gerade sagt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer, Coach und Beraterin für Menschen, die in schwierigen und schmerzhaften Beziehungserfahrungen feststecken oder gerade dabei sind, sich daraus zu befreien. In diesem Podcast kommen Betroffene selbst zu Wort. Sie erzählen, was sie erlebt haben, wie sich ihr Blick auf sich selbst verändert hat und welche Wege sie aus der Verstrickung gefunden haben. Ich ergänze diese Geschichten mit meinem Wissen aus meinem Studium und aus der Praxis und ich gebe dir Impulse und unterstütze dabei, die Dynamiken besser verstehen und einordnen zu können. Mein Ziel ist es, dir Mut zu machen und dir zu zeigen, dass du nicht alleine bist und dass Ausstieg und Heilung möglich sind. Die heutige Geschichte kommt von Lea. Das ist übrigens nicht ihr echter Name, denn in diesem Podcast erzählen die Betroffenen ihre Geschichten unter einem Pseudonym, da mir der Schutz der erzählenden Person ein besonders wichtiges Anliegen ist. Lea, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dich bereit erklärt hast, deine Geschichte zu teilen. Magst du für die Zuhörenden einmal verraten, was genau dich dazu bewogen hat, heute hier zu sein und über deine Geschichte zu sprechen?
Vor circa einem Jahr haben wir uns getrennt und ich habe mich anschließend ganz viel mit Podcasts und Erfahrungsberichten auseinandergesetzt. Im Laufe der Zeit habe ich davon etwas Abstand genommen, auch als ich meine eigene Therapie angefangen habe mit Kunstunterricht und so weiter. Und vor ein paar Wochen bekam ich wieder von dir Neuigkeiten, dass es einen neuen Podcast, gibt und mich hat der Titel sehr angesprochen. Ich habe die Folge gehört und habe mich von Anfang bis Ende in dieser Folge wiedergefunden. Es berührte mich unglaublich, was erzählt wurde und bekam plötzlich selber das Bedürfnis, meine Geschichte zu erzählen, weil ich auch das Gefühl hatte, auf der einen Seite fühlte es sich so nach wenig Drama an und auf der anderen Seite aber auch unglaublich schmerzhaft. Und habe da festgestellt, dass viele Geschichten mit so viel Leid verbunden sind, so viel Qual, mit auch Missbrauch, körperlicher Missbrauch, Fremdgehen, Kinder sind dazwischen, Vermögenswerte, das hatte ich alles nicht und das Mädel hatte das auch nicht und trotzdem hat es wehgetan. Und dann habe ich überlegt, ich glaube, wir brauchen noch so eine Geschichte, wir brauchen mehr solche Geschichten. Und dann habe ich den Kontakt zu dir gesucht, habe mich getraut.
Prima, Lea, ich freue mich sehr. Denn ohne Menschen wie dich, also Menschen, die bereit sind, über ihre Geschichte zu sprechen, wäre dieser Podcast gar nicht möglich. Von daher vielen Dank schon einmal an dich, dass du das machst. Magst du uns dann einmal mitnehmen in die Anfangszeit, wie ihr euch kennengelernt habt, wie so die erste Zeit dann auch in der Beziehung gewesen ist?
Wir haben uns über gemeinsame Freunde kennengelernt. Spannenderweise war das gerade Anfangszeit zu Corona. Wir haben uns natürlich trotzdem getroffen. Wir haben uns sehr gut verstanden und man konnte nichts anderes machen, außer spazieren gehen. Und wir sind dann also jedes Wochenende spazieren gegangen zusammen. Dann kam der Zeitpunkt, wo unsere Freunde nicht mehr mitgehen wollten. Und dann hat er mich gefragt, ob wir alleine gehen. Und ich geriet schon in Panik und habe gedacht, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Und habe dann überlegt, doch, sei mutig, mach es. Und dann waren wir alleine unterwegs und dann sind wir wirklich jedes Wochenende zusammen spazieren gegangen. Und dann fingen wir auch an, jeden Tag miteinander zu telefonieren, stundenlang. Wir waren auf einer Wellenlänge. Wir haben wirklich uns ganz, ganz viel zu sagen gehabt. Wir haben dann auch viele Nachrichten verschickt. Und bei den Spaziergängen kam es dann plötzlich, dass er auch dann was gebacken hat. Er hat also regelmäßig Sachen mitgebracht, hat nochmal ein Bild mitgebracht, das er selber bei DM ausgedruckt hat für mich. Das fand ich unglaublich nett. Und ich habe selber schon gedacht, so, wie kann man sich nur so glücklich fühlen? Es hat sich so toll angefühlt. Das war wirklich sehr, sehr verrückt. Und dann kam der Zeitpunkt nach ungefähr 6, 8 Wochen, wo wir dann hier zu Hause bei mir waren und uns näher gekommen. Und habe dann auch gefragt, ob er sich auch bereit fühlt für eine neue Beziehung. Und dann sagte er, das müsste er noch klären, weil er sich von seiner Ex-Freundin gerade erst getrennt hätte vor 2 Monaten. Und die beiden waren wirklich ultra lange zusammen. Ich war ein bisschen erschrocken, aber habe das natürlich respektiert. Aber das wurde auch schnell geklärt und nach weiteren 2 Monaten wurden wir dann ein Paar. Er war unglaublich freundlich. Sehr, sehr witzig, sehr eloquent, hatte auch so ein bisschen wie ich so einen schwarzen, bissigen Humor, war anderen gegenüber sehr offen. Er war auch hilfsbereit. Mir ist dann aber irgendwann aufgefallen, dass er auch Menschen ganz gut ignorieren kann. Also gar nicht so bewusstes Ignorieren, sondern der hat die einfach nicht gesehen und gar nicht wahrgenommen. Und nach 4 Monaten merkte ich dann, irgendwas stimmt nicht. Der körperliche Kontakt wurde plötzlich viel, viel weniger. Wir telefonierten auch gar nicht mehr so oft oder er schrieb mir dann, er wäre müde, er müsste heute nicht telefonieren. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, weil ich das aus meinen anderen Beziehungen her so gar nicht kannte. Also das war immer ganz, ganz entspannt, ganz harmonisch geklärt. Und dann sagte er aber, nee, wäre alles super, wäre alles in Ordnung, ich müsste mir gar keine Sorgen machen. Und dann kam der Satz, das wäre ja normal, dass sich nach einer gewissen Zeit was verändert. Dann habe ich noch so überlegt, puh, nach 3, 4 Monaten, das finde ich jetzt aber schon auch echt früh. Und das ist so der Zeitpunkt gewesen, wo ich dann anfing, auch im Kopf permanent Gedanken hatte. Also ich kreiste die ganze Zeit um Gespräche, um Unterhaltungen. Ich merkte, dass ich vergesslich wurde. Ich konnte mich kaum konzentrieren. Und machte auch auf der Arbeit häufiger Fehler. Ich schlief auch nicht mehr so gut. Und im Geiste wiederholte ich immer wieder Gespräche und Unterhaltungen. Und dann fiel mir auf, ja, er fragte mich nie, wie mein Tag war oder nach meiner Zeit. Und er wertete andere immer wieder ab. Ob das jetzt in Handlungen, in Planungen, mit Urlaub, mit Feiern. Oder Veränderungen, Lebensveränderungen bei Freunden. Es war immer so ein, der ist ja immer so und so und deswegen klappt das nicht. Es war immer so ein gewisses Abwerten und Niedermachen. Und auffällig war, dass es oft Freunde waren, enge Freunde und Familie. Naja, und dann habe ich irgendwann angefangen, meine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und das führte dann schon gleich zu Streitereien. Und er sagte auch, wenn du was erzählen willst, dann erzähl's doch halt, du wirst doch wohl von mir keine Extra-Einladung brauchen. Also die Sätze, die waren plötzlich die stachen so in meine Brust. Das war, als wenn er einen Pfeil abschießen würde. Und wenn ich dann mal gefragt habe, hey, möchtest du dich nicht mit mir freuen? Dann sagte er, du wirst doch wohl in der Lage sein, dich alleine zu freuen. Du brauchst doch wohl nicht dafür mich. Das fand ich auch schon sehr derbe und war auch erstmal sprachlos, weil ich das so auch nicht kannte. Also aus meinem Netzwerk, bei meinen Freundinnen oder auch meine Schwestern, Kollegen, da gab es immer eine Anteilnahme und die fehlte. Also es fehlte tatsächlich einfach diese Anteilnahme. dann war es auch so, dass die einfachsten und alltäglichsten Gemeinsamkeiten nicht umsetzbar waren. Ob es Kino war, ein gemeinsamer Urlaub, sich mal unter der Woche treffen. Wir wohnten jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt. Oder auch gemeinsam Homeoffice machen, weil wir beide Homeoffice, Menschen sind. Ein Konzert ausprobieren oder ganz was Neues. Es war nichts möglich. Es gab immer einen Grund, warum das nicht geht. Und dann kam der Satz, du willst immer zu viel und du bist nie zufrieden. Und da war ich auch, da bin ich so ein bisschen innerlich zurückgefahren, weil man kann mich mit sowas treffen. Ja, und auch mit Unterstützung war immer mit Konflikten verbunden. Immer. Es war nie so, dass ich sagen konnte, kannst du mir dabei helfen? Das war dann immer ja, wann denn? Und ich habe das Werkzeug nicht. Es war immer ein Krampf, so kann ich das eigentlich nur formulieren. Naja, und ich bemühte mich auch darum, seine ganzen Kontakte zu seinen Ex-Freundinnen zu respektieren. Da waren ein paar einige, von denen er auch erzählt hat, und immer wieder waren die auch auf dem Plan. Dann hat er sich mit der einen getroffen, dann mit der anderen getroffen. Das war auch regelmäßig so, und dann war ich auch kein Teil davon. Also ich habe schon auch mal den Wunsch geäußert, dass ich die mal gerne kennenlernen wollen würde. Das war aber auch nie möglich. Und dann wurde mir natürlich auch so ein bisschen unterstellt, eifersüchtig zu sein, obwohl mich das eigentlich eher so ein bisschen beruhigt hätte und hätte es auch normal gefunden. Aber auch da zog ich mich dann wieder zurück. Ja, und dann war es dann trotzdem so, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, seine letzte Partnerin kennenzulernen. Und ich fand sie unglaublich sympathisch, super nett, sehr offen, ein bisschen laut, aber sehr lustig, gut aussehend. Ich mochte sie sehr. Wir haben auch wirklich ganz, ganz großartig miteinander geplaudert. Da habe ich tief Luft geholt und habe mich einfach mal, hab sie gefragt, wie denn die Trennung war, ob das für sie in Ordnung war nach dieser langen Zeit. Und dann hat sie mir erzählt, für sie war das eine wahnsinnige Erleichterung, aber für ihn nicht. Da war ich dann etwas verwirrt und sie hat dann gesagt, er hat immer wieder versucht, sie umzustimmen. Er wollte das nicht, er wollte mit ihr zusammenbleiben. Aber sie hat endlich den Mut gehabt, das durchzuziehen. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, da hat er nichts gesagt, weil die Version von ihm war, sie hätten sich auseinandergelebt, sie bräuchten beide eine Pause. Und jeder geht mal in seine Wohnung, weshalb er damals dann auch klären musste, ob die Pause jetzt endgültig ist oder ob, wie sie das so empfindet. Aber er hat noch nicht mal gesagt, dass die Geschichte nicht stimmt, sondern er hat es einfach so stehen gelassen.
Was ich gerade daran ganz spannend oder interessant finde, Lea, das bedeutet ja im Grunde auch, er hat von ihr abhängig gemacht, sind wir eigentlich getrennt, ja oder nein? Also ob er mit dir zusammenkommen kann. Also er musste erstmal bei seiner Partnerin, Ex-Partnerin, wie auch immer der Status zu diesem Zeitpunkt war, klären oder rückfragen, sind wir noch zusammen oder kann ich mit Lea in eine Beziehung gehen? Wie hat sich das angefühlt für dich? Hast du das so differenziert in dieser Zeit wahrgenommen?
Bei allem, was mir passiert ist, habe ich nicht so reagiert, wie ich es von mir gewohnt bin, sondern ich war ja verstört und ging in Rückzug, wurde still. Und auch als sie mir erzählt hat, wie es damals war, und sie kannte ja, glaube ich, auch meine Thematik mit ihm nicht, wurde ich erstmal still und musste das sacken lassen. Da ich aber er war nie aufbrausend. Er war auch nicht körperlich sehr hektisch, sondern er war eher so subtil und er konnte auf eine, mit seiner Sprache, mit seiner Mimik, konnte er unglaubliche Schmerzen auslösen und man wusste nie, woran man war. Und deswegen hatte ich da auch eigentlich Angst vor, das mit ihm, also ihn damit zu konfrontieren und hatte auch Angst vor seiner plötzlichen Reaktion, nichts zu sagen, außer, das ist ja interessant. Und dann haben wir darüber nie wieder geredet. Und das ist im Grunde genommen, also gefühlt, ich hatte das Gefühl, da belügt mich jemand. Also was ich sehr spannend fand, war, als sie mir das erzählte, dass ich ihr sofort glaubte. Ich hatte in meinem Bauch überhaupt nicht das Gefühl, du erzählst mir doch jetzt hier eine Geschichte. Während ich das bei ihm schon, ja, schon nach 3, 4 Monaten hatte, das stimmt fast nicht. Und ich habe meinem Bauchgefühl einfach keine Aufmerksamkeit geschenkt, aus Gründen. Ja, und das war aber auch unsere einzige wirkliche längere Begegnung. Danach haben wir uns eigentlich auch nicht mehr gesehen. Und aber sie war immer weiter präsent. Also sie war immer wieder bei ihm Thema, aber nicht im Sinne von mit mir Thema. Er hat immer wieder gesagt, er ist mit ihr verabredet oder er muss heute Abend mit ihr telefonieren, weil da noch was, sie haben gemeinsame Freunde und da war ich dann immer so ein bisschen außen vor. Ja, und auch im Streit, in Konflikten oder auch in Situationen, wo man einfach dann halt auch Lust auf seinen Partner hat. Es gab immer nur einseitige körperliche Annäherung. Es gab kein Händchenhalten, es gab keine Küsse, es gab kein Umarmen. Nie. Und auch wenn es zu Intimitäten kam, war es einfach nur ein Prozess, würde ich es jetzt mal ein bisschen diplomatisch ausdrücken. Ich habe mich dann in meiner ganzen Verwirrtheit, die in mir schwelte, habe ich mich einer Freundin anvertraut. Und sie klärte mich dann auf, weil sie selber auch Erfahrung damit hat, in was für eine Art Beziehung ich reingeraten bin. Das ist im Grunde genommen ja schon toxische Züge hat in unserer Beziehung. Und dann habe ich mich mit dem Thema so ein bisschen näher auseinandergesetzt, beziehungsweise plötzlich fing ich an, wirklich wie eine Sucht zu lesen, Erfahrungsberichte. Ich habe Podcasts gehört, ich habe mir Bücher bestellt und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, weil überall das, was ich erlebe, auch in diesen Büchern vorgekommen ist oder in den Erfahrungsberichten, dieser Kontakt zu seinen Ex-Freundinnen, das Abwerten von seinen Freunden und auch von seinen Verwandten, dass ich rausgehalten wurde. Ich durfte ja nie mit auf irgendwelche Feiern oder Weihnachtsfeier war ich nicht eingeladen. Dann habe ich auch gefragt, warum darf ich eigentlich, warum komme ich nicht mit zu der Weihnachtsfeier? Und dann wurde er auch direkt pampig und sagte, hey, du, wir müssten ja nicht alles zusammen machen. Und dann habe ich gedacht, okay, wir sehen uns nur am Wochenende, so viel machen wir jetzt noch nicht zusammen. Wie gesagt, ich kannte seine Freunde nicht und ich fühlte mich regelrecht isoliert von seinem Netzwerk. Ich kannte seine Eltern, aber die habe ich auch nur einmal im Jahr gesehen und kannte ein paar andere Verwandte und eine Handvoll Freunde nur im Vorübergehen, aber nicht im Sinne von wir treffen uns. Mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass er sich für sein Fehlverhalten nie entschuldigte. Also er hat sich noch nie für etwas entschuldigt. Und ja, im Grunde genommen drückte oder ja, er drückte das Gaspedal unserer Beziehung und ich habe mich danach gerichtet. Aus Angst, etwas falsch zu machen. Ich schwieg und passte mich an. Ich habe mich wirklich angepasst. Und mit jedem Erfahrungsbericht und mit jedem Buch, das ich gelesen habe, las ich meine eigene Geschichte. Und dann passierte es, dass wir telefonierten und wir haben uns auch dann wieder gestritten, die Streitereien und diese Konflikte, die wurden wirklich immer mehr. Und dann ergab es sich so, dass er aufgelegt hat und dann habe ich 3 Wochen nichts von ihm gehört. Also es gab keinen Kontakt und es gab auch keine Beantwortung von mir und nach 3 Wochen rief er plötzlich an. Und dann wollte er nur wissen, wie es mir geht. Und dann haben wir telefoniert und haben uns dann darauf verständigt, dass wir uns für Spazierengehen verabreden. Und dann haben wir uns einen Tag später getroffen. Und wieder war es so, dass es darauf hinauslief, dass er gesagt hat, ich muss mich ändern. Er will das so mit mir nicht mehr. Das fühlt sich für ihn nicht gut an. Ich muss ihn in Ruhe lassen und ich zerre an ihm. ich will so viel. Also es wiederholte sich eigentlich die Inhalte bei uns von unseren Konflikten. Und dann habe ich mir überlegt, ich reflektiere mein Verhalten, gehe mal in mich. Ich habe ja nun mal auch einen Anteil an dieser Beziehung und wollte an mir eine Verhaltensveränderung, um wieder mit ihm harmonisch im Team zu leben. So haben wir das immer genannt. Wir leben halt im Team. Ich war bereit, mich zu verändern. Die Beziehung und er sind es mir wert. Und so kramte ich dann wirklich meine alten Verhaltensmuster hervor, die mir so im Wege in dieser Beziehung standen und suchte das Gespräch zu ihm nochmal. Und dann habe ich mich ihm anvertraut. Ich gewährte ihm einen tiefen Einblick in meine Kindheit, in meine Erfahrungen mit Beziehungen, ohne eigentlich dabei zu wissen, dass ich ihm Futter biete, weil ich habe ihm ja vertraut und habe gedacht, wenn ich ihm jetzt vertraue, dann versteht er mich und dann kommen wir wieder näher zueinander. Ja, und er beendete das Gespräch mit dem Satz: Dann weißt du ja jetzt, woran du arbeiten musst. Und das hat mich dann erstmal völlig schockiert. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich noch in dieser Energie war, mich ihm anzuvertrauen und endlich mal zu erzählen, was ich nicht oft im Leben mache, war ich nicht in der Lage zu realisieren, was er da gerade sagt. Und ich muss zugeben, überhaupt bin ich erst viel, viel später in der Lage gewesen zu realisieren, was diese Sätze mit mir gemacht haben. Als wenn ich die ganze Zeit im Mantel des Schocks lebe. So hat sich das dann für mich nachher angefühlt. Ja, im Grunde genommen habe ich dann dennoch versucht, ihn in Ruhe zu lassen. Ich habe mich auf Konflikte nicht eingelassen. Ich bin Streitereien aus dem Weg gegangen. Und dann kam die Bemerkung, ich würde sehr unnatürlich wirken. Und dann war ich, habe ich, also ich kann das, also ich fühlte mich wie ein Schwamm, der ausgedrungen wird, weil es ist egal, was ich gemacht habe, es war immer falsch. Es war nie richtig. Ja, und so strudelte ich im Grunde genommen durch den Sog von emotionalem Schmerz, Verwirrung. Also ich war maximal verwirrt, schleichender Verlust des Selbstwertgefühls und geriet in so einen Kreislauf aus Nähe, Distanz, Abwertung, Isolation und Schuldzuweisung. Er sagte dann auch zwischendurch, er würde nur so sein, weil ich bin, wie ich bin. Also, ach, das, also wenn ich jetzt noch so erzähle und drüber nachdenke, ist das das Schlimmste, was man machen kann. Ich bin so, weil du so bist. Ich bin, verhalte mich so fies, weil du bist, wie du bist. Das, also, ja, das habe ich, ja, das kann ich jetzt nur so stehen lassen, weil das für mich, ich konnte nichts mehr erwidern, als er das gesagt hat. Und so lief das so weiter. Ich habe ihm dann Geburtstagsgeschenke gemacht. Ich habe ihm, ja, ich habe das schön verpackt, ich habe das witzig verpackt, es waren wirklich schöne Sachen. Und er nahm diese Geschenke entgegen und sagte, das ist ganz schön teuer. Und das kann auch ziemlich schnell kaputt gehen und hat es dann beiseite gestellt und habe dann gesagt, du, ein Danke, darüber würde ich mich auch freuen. Und dann gab es wieder Streit, weil ich würde zu viel verlangen. Also ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich war wirklich, ich habe zuerst gedacht, ich glaube, ich möchte diese Geschenke alle wieder umtauschen. Ich habe sie nicht umgetauscht, aber er hat sie auch hier zu Hause dann vergessen. Also wir lebten ja nicht zusammen und er ist dann abgereist und hat die Sachen dann auch hier vergessen. Und das fand ich auch sehr beeindruckend, und bereute auch total, dass ich das gemacht habe. Im Grunde genommen entstand dann ein Gefühl von Scham. Also ich schämte mich, dass ich das getan habe, dass ich ihm so, dass ich meine ganze Kreativität und Lust, ihm eine Freude zu machen, das so verpackte und er reagiert dann so. Ja, und im Grunde genommen war es dann irgendwann so, dass ich ja niemanden aus seinem Leben kannte, also nicht wirklich gut kannte. Seine Freunde, zu denen hatte ich keinen Kontakt. Ich hatte zu niemandem Kontakt. Es gab einen Kontakt, das war eine Verwandte von ihm. Das war die einzige. Und ich war so voller Schmerz und mir ging es so schlecht, dass ich den Mut hatte, ihn anzurufen und zu sagen, kann ich mal mit dir sprechen? Dann haben wir uns getroffen und ich habe das dann auch gemacht. Völlig im Unwissen, dass ich damit das letzte Kapitel selber schreibe, eigentlich. Wir haben also bestimmt 2, 3 Stunden geredet und er hat dann die Gelegenheit genutzt, anschließend meinen Ex-Partner zu kontaktieren, ihm alles zu erzählen, und mein Ex-Partner rief am gleichen Tag noch bei mir an. Also es gab kein, können wir uns mal treffen? Wir müssen mal miteinander reden, sondern er rief mich an, konfrontierte mich zunächst ganz ahnungslos und sagte, wie es mir geht und wie mein Tag war. Ich habe dann geredet und dann fing er an, mich mit Gesagtem zu konfrontieren. Wir diskutierten kurz, er schwieg und dann sagte er, als habe ich ihn gefragt, ob er die Beziehung beenden möchte. Er sagt ja gar nichts zu mir. Und dann sagt er eiskalt zu mir, was brauchst du denn jetzt? Eine spezielle Sprachetikette für sowas oder was? Und mir liefen die Tränen so übers Gesicht und ich habe wirklich gedacht, ich bin in einem Albtraum. Ich habe dann aufgelegt vor lauter Schreck und habe nie wieder was von ihm gehört.
Was hast du mit diesen Verwandten von ihm besprochen? Also gab es da deinerseits auch schon eine Idee, dich trennen zu wollen, oder wolltest du einfach diesen seelischen Ballast loswerden? Was war da dein Beweggrund? Hattest du vielleicht auch Hoffnung, dass er das anspricht, sich was verändert, oder wolltest du dich anvertrauen, hast gehofft, dass da nie drüber gesprochen wird? Was war die Intention für dieses Gespräch?
Meine Intention war herauszufinden, wo das Problem ist, ob ich vielleicht ihn auch besser verstehen kann, wenn mir jemand von ihm erzählt, von früher, von der Kindheit, von der Jugend, dass ich ein paar Sachen besser verstehen kann. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich suchte jemanden, der mir sagt, ich bin nicht schuld. Ich brauchte jemanden, der mir sagt, ich bin gut so, wie ich bin, und das musste unbedingt jemand aus seinem Netzwerk sein. Und ich hatte schon natürlich gehofft, dass das dann auch dadurch passiert, ohne zu wissen, was dann daraus passiert. Dass das auch zwischendurch in den ganzen Jahren auch immer mit Dritten verbunden war, das habe ich später erst gemerkt, wenn er dann sagt, er hätte sich mit einem guten Freund ausgetauscht und er hätte auch gesagt, ich würde übertreiben und er hätte alles richtig gemacht und ich dann hier zu Hause saß und dachte mir so, wieso redest du mit deinem Freund so darüber? Ich weiß doch überhaupt nicht, was ihr miteinander besprecht. Also ich konnte das nicht einordnen. Ich konnte sowieso irgendwann zu einem gewissen Punkt wirklich nichts mehr einordnen. Man kreist in so einer ganz kleinen Welt voller Hoffnung, lebt sein Leben weiter, geht arbeiten, macht seine Dinge. Aber jeden Tag bröckelt ein Stückchen von mir ab. Und ich merkte dann auch, dass das keine normale Trennung ist im eigentlichen Sinne, sondern da geht es um viel, viel mehr. Da war es dann aber auch im Grunde genommen für mich schon zu spät. Ich habe den ganzen Prozess nochmal durchlebt von Anfang bis Ende. Wie gesagt, von dem Moment an, wo ich gedacht habe, boah, sowas passiert mir, das kann ja gar nicht sein. Ich war so glücklich und so happy, bis hin zu dem Satz, den er dann am Schluss gesagt hat. Und ich da auch dachte, das ist der wahre Mensch gewesen, mit dem du diese 4 Jahre verbracht hast. Und Ich habe mir tatsächlich nach wie vor immer die Frage gestellt, was ist dir mal passiert, dass du dich so entwickelst? Ich brauchte sehr, 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 sehr lange, um für mich selber nachzuvollziehen, dass ich keine Schuld trage und dass ich wirklich in eine schlimme Beziehung geraten bin. Ich habe gar lange gebraucht. Ich habe vorher immer gedacht, naja, war halt doof. Und ich habe mich losgelassen und ich wollte halt wirklich zu viel und war nie zufrieden. Ja, wie gesagt, manchmal erwische ich mich heute noch dabei, dass ich denke, war es jetzt wirklich so? Und dann lese ich wieder meine Geschichten, weil ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe ja vom Tag unseres Telefonats, ich glaube ein halbes Jahr, habe ich jeden Tag was geschrieben und irgendwann konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört. Am Ende muss ich sagen, auch was Körperlichkeiten angeht und auch diese Fürsorge, die man füreinander hat, das alles hat sehr, sehr schnell nachgelassen. Sehr schnell. Also wie gesagt, nach 3, 4 Monaten. Und da hätte ich gerne schon gesagt, ich glaube, wir lassen das an der Stelle. Aber ich wollte das unbedingt.
Lea, was würdest du sagen? Wie hat sich im Laufe dieser Beziehung, du hast gesagt, ihr wart 4 Jahre zusammen, das ist ja eine lange Zeit, eine offenbar auch entbehrungsreiche Zeit für dich. Wie hat sich dein Bild von dir selbst in dieser Zeit verändert, in diesen 4 Jahren?
Ich bin sanfter geworden zu mir. Ich habe erst durch andere Ereignisse wirklich realisiert, warum ich in diese Beziehung geraten bin. Also, das war auch eigentlich im Grunde nichts Wildes, aber es war ein Verlust meines Stiefvaters durch einen Abschiedsbrief seiner letzten Frau. Den habe ich dann gelesen und habe gedacht, wow, den hättest du schreiben können. Und da wurde mir klar, was mir passiert ist und dass ich mir mit viel mehr Liebe begegnen kann, Freundschaft, dass ich die Möglichkeit habe, mich selber kennenzulernen, herauszufinden, was möchte ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, weil nach so einer Zeit oder nach so einer Beziehung hat man das Gefühl, gar nicht mehr zu wissen, wer man ist. Es wird alles Negative in einen hineingepflanzt und man glaubt es vor allen Dingen dann auch. Man glaubt, man ist schuld, man glaubt, man ist falsch und man glaubt, man ist empfindlich und nicht vertrauenswürdig und nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen. Man ist nachher von sich selber wirklich überzeugt und ich habe lernen dürfen, dass das alles nicht stimmt. Das heißt aber nicht, dass man deswegen weiß, wer man ist. Und ich hatte eine ganz, ganz tolle Begleitung, aber auch da war nachher so viel Ehrlichkeit, mit der ich anfangs nicht gut umgehen konnte. Heute finde ich es einfach so wertvoll, da als mir gesagt wurde, ich kann dir nicht mehr helfen. Und dann kam ich in eine Behandlung und das war der erste Schritt zur Selbstheilung und ich fand es so achtsam von meinem Netzwerk zu sagen, man geht mit einem den Weg weiter des Heilens, aber die Inhalte des Heilens, das musst du herausfinden mit professioneller Hilfe. Und das fand ich so unglaublich ehrlich und auch heute sehr warm. Also ich glaube, ich bin sanfter zu mir. Ich bin gütiger zu mir und ich gönne mir auch die Phasen von, ich bin jetzt traurig, weil mir das passiert ist. Und ich fühle mich auch einsam, aber ich bin es nicht. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert und der kommt auch nicht mal ebenso. Den macht auch keiner mit dir. Das macht man mit sich selbst. Da passieren Kleinigkeiten und plötzlich empfindet man oder man bekommt einen Zugang zu sich selbst. Und das wird keiner auslösen können. Das kann man nur bei sich selber und das kann dauern. Aber die Sicht auf mich hat sich sehr verändert. glaube auch, dass man sagt ja, es passiert mir nie wieder. Ich glaube auch, dass das der Fall sein wird. Am Ende denke ich, das ist mir passiert und es wird einen Grund haben, warum mir das passiert ist. Ich fühle mich heute zu mir besser als vorher. Ich konnte so viele schwere Dinge ablegen, die mich so die ganzen Jahre wie ein Teil von mir waren. Das heißt nicht, dass ich sie weggeschmissen habe, sie sind immer noch da. Aber ja, hingucken. Hingucken.
Das heißt, hast du über die Beschäftigung mit dieser Trennung und der ganzen Beziehungssituation Dinge in deinem Leben aufräumen können, die vorher schon da waren, die aber nicht so sichtbar geworden sind?
Ja, also im Grunde genommen heißt in gewissen Literatursseiten, es gibt einen Grund, warum einem das passiert ist und am Ende wird man dankbar dafür sein, dass es passiert ist. Das möchte ich so nicht sehen, weil keiner möchte diesen emotionalen Schmerz haben. Und ich habe immer für mich gedacht, hätte er mich körperlich misshandelt, hätte ich damit besser umgehen können als dieser emotionale Schmerz, der mir zugefügt wurde. Diese Schweigebehandlungen, die sind wirklich schmerzhaft mit der Selbstbeobachtung, dass man immer wieder den Kontakt zu demjenigen sucht, weil man in Frieden mit jemandem leben will und es nicht schafft, weil diese Tür aus Milchglas verschlossen bleibt und ich werde nicht hineingelassen. Ich kann klopfen, wie ich möchte. Ich wurde nicht hineingelassen. Das ist so schmerzhaft. Das kann man eigentlich nicht in Worte fassen und das kann man auch keinem gönnen. Auf der anderen Seite ist es am Ende so, dass viele Dinge so zum Vorschein kommen und man auch herausfinden kann, den Mut haben kann, woher kommt das eigentlich? Wie war denn dein Leben eigentlich? Wie lief denn deine Beziehung zu deinen Geschwistern, zu den Eltern, zur Mutter? Denn selbst die Menschen, die gut zu dir sind, können am Ende dir etwas unwissentlich Ungutes angetan haben. Ja, auch eine Mutter weiß im Zweifel nicht, dass das, was sie tut, nicht gut ist, weil sie es selbst nicht besser erfahren hat. Also es ist so eine Kette, es ist eine Kettenreaktion und ich bin so ein kleiner Teil davon gewesen. Und diese Beziehung, die mir vielleicht nicht passiert wäre, hätten wir Corona nicht gehabt, weil nichts anderes war möglich, außer spazieren gehen. Und ich weiß, dass selbst nach Corona er nichts anderes gemacht hat und ich hatte wieder das Bedürfnis, viel zu tun und es war nicht möglich. Aber ich habe immer noch zwischendurch dieses Gefühl von, dass er mir fehlt. Da muss ich mir überlegen, was fehlt mir konkret? Da darf man gerne auch dann hingucken. Und dann erinnere ich mich wieder an bestimmte Situationen und dann weiß ich auch, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht nochmal erleben. Diese Schmerzen sind wirklich schlimmer als körperlicher Missbrauch.
Ja, sie sind unsichtbar für die Außenwelt häufig.
Sie sind unsichtbar und es ist leider auch so, das war auch für mich sehr, sehr schwer. Dir wird nicht geglaubt. Es war tatsächlich so, dass ich es erzählt habe, nicht nur meiner Freundin damals, sondern auch im Umfeld. Und ich hatte nur ganz wenige, die wussten, was da passiert. Bei den meisten anderen war es einfach der Punkt, ich kann nicht loslassen, es passt einfach nicht zwischen euch. Und ich wurde dann auch so wütend und so fast schon aggressiv, weil ich gedacht habe, so, ihr nehmt mich nicht ernst, ja. Erst als ich dann tatsächlich mir Hilfe geholt habe, beziehungsweise nur mit der Selbsthilfegruppe hat es angefangen, dass ich das Gefühl hatte, mich nimmt jemand ernst. Es war sogar so, dass auch in meiner eigenen Therapie mit meinem Therapeuten, ich immer wieder das Gefühl hatte, mein Ex-Partner wird in Schutz genommen. Die Diplomatie spielt eine große Rolle. Und da wurde ich manchmal auch wütend. Und das habe ich auch zum Ausdruck gebracht. Aber der Rest hat mir halt sehr geholfen. Und gerade halt auch in der Selbsthilfegruppe habe ich gemerkt, dass da Frauen sind, denen sehr, sehr, sehr schlimme Dinge angetan wurden. Und es da auch nochmal für mich sehr schwer war, dazu zu stehen, hey, mir auch, ja, mir ist auch Leid angetan worden. Das hat man aber auch mir zugestanden. Ich habe es mir selbst nicht zugestanden. Also diese selbstgerichtete Aggression war auch ganz großes Thema bei mir, ja.
Und sag mal, Lea, können wir noch mal zurückgehen zu diesem Brief, den du bei deinem Stiefvater gefunden hast? Weil ich glaube, es ist vielleicht noch nicht ganz klar geworden, wie diese Situation gewesen ist, was du in diesem Brief auch für dich selbst erkennen konntest. Kannst du uns da noch mal in ein, zwei, drei Sätzen, gerne auch mehr, in diese Situation mitnehmen?
In diesem Jahr hat eine meiner beiden Schwestern angerufen und gesagt, dass unser Stiefvater verstorben ist, zu dem ich seit meiner Kindheit keinen Kontakt mehr hatte, meine beiden Schwestern aber schon. Und es war für uns klar, dass wir diese Situation, dieses Erlebnis gemeinsam durchstehen. Und wir sind dann am nächsten Tag zusammen zum Haus gefahren und haben uns um alles gekümmert. Wir mussten auch durch das Haus gehen, in dem ich aufgewachsen bin. Für mich war das auch noch mal ein wahnsinniger Schritt, weil mein Stiefvater sehr und sehr misshandelt hat, körperlich. Und dann haben wir Dokumente suchen müssen und dann habe ich in einem der vielen Zimmer, die es in dem Haus gibt, einen alten Brief gefunden von seiner letzten Ex-Frau und habe den gelesen und war auch wieder wie erstarrt. Und in diesem Brief hat sie ihn erstmal nur gebeten, dass er nicht sauer auf sie sein soll, dass sie ihn immer geliebt hat und sie hat immer alles für ihn getan und sie wünscht sich von Herzen, dass er niemals schlecht über sie redet. Und letztlich ging es im Grunde genommen darum, dass er nichts mit ihr gemacht hat. Sie haben nichts unternommen. Sie hat immer gefragt, ob sie zusammen was machen wollen und er hatte nie Lust. Er hat nie etwas mit ihr gemacht. Sie sind nicht in Urlaub gefahren. Sie sind kein Eis essen gegangen. Dann hat sie immer alles für ihn gemacht, wenn es ihm schlecht ging. Sie hat ihm im Krankenhaus das Essen gebracht. Sie hat die Wäsche gewaschen. Sie hat das Haus aufgeräumt, auch wenn sie sehr müde war. Sie hat das alles gemacht. Sie konnte es irgendwann nicht mehr ertragen, dass er so negativ eingestellt war und so oft so über andere so schlecht geredet hat. Er hat immer über andere so hergezogen und geschimpft und das wären ja alles keine guten Menschen und die würden ja alles falsch machen. Und so klang die ganze Zeit dieser Brief, dass sie auch immer Angst vor ihm hatte, weil sie nicht wusste, woran sie bei ihm ist und er wäre so launisch. Dieser Brief war nicht lang, anderthalb Seiten, aber ich musste ihn immer wieder lesen, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte ihn schreiben können. Es waren meine Inhalte und dass sie irgendwann nicht mehr konnte und schon mehrmals versucht hatte, sich zu trennen, es aber nicht geschafft hat und er dann immer mit schönen Geschenken kam und so ein bisschen die Taktik der Manipulation einfach auch angewendet hat, nur im materiellen Sinne. Während es bei uns seinerzeit eher mit, willst du vorbeikommen, ich koche uns was. Er konnte unglaublich gut kochen, mein Ex-Freund. Und da habe ich mich natürlich immer gefreut. Und das habe ich angenommen, im Grunde genommen so ein bisschen wirklich, während es für andere normal ist, dass man füreinander kocht, war es bei ihm so, dass ich gedacht habe, oh, er liebt mich doch, er kocht für mich. Also ich habe so diese Kleinigkeiten sofort so angenommen und so festhalten wollen. Und in diesem Brief spiegelte das alles wider. Und das war für mich, das hat mir so die Augen geöffnet und habe dann gesehen, so, ich glaube, aufgrund meiner ganzen Biografie habe ich mich nach solchen Beziehungen orientiert. Ich habe in den Männern, wo die Beziehung schwierig war, eine Vaterversion gesehen. Und das habe ich lange nicht einsehen wollen, weil ich immer gedacht habe, so ein Quatsch, weil das waren ja alles keine guten Menschen und so einen sucht man sich ja nicht. Und es geht nicht darum, dass man sich so einen sucht. Das ist nicht das Thema, sondern das ist so tief in unserem Bewusstsein eingespeichert, so tief drin, ne, dass im Grunde genommen, solange man nicht wirklich hinschaut und feststellt, dir ist da Leid widerfahren, wird man immer wieder auf solche Menschen stoßen, weil das einfach in uns drin ist. Es ist abgespeichert. Wir werden das nicht bewusst abrufen. Man wird merken, dass man anderen Menschen begegnet, auch Männer, die gut zu einem sind, und da, das macht mit einem nichts. Das macht mit mir nichts, ja. Und dann kommen aber solche Menschen, und das macht ganz viel mit mir. Und dieser Brief, den habe ich mit nach Hause nehmen dürfen, habe den mehrmals gelesen und habe da festgestellt, was eigentlich passiert ist in den letzten 4 Jahren. Und das, ich war dankbar um diesen Brief, muss ich sagen, sehr, sehr dankbar, dass ich den gefunden habe, dass ich ihn gefunden habe, vor allen Dingen. Das Haus, muss man sich vorstellen, ist riesengroß, sehr heruntergekommen, überhaupt nicht gepflegt. Es hat ganz, ganz viele Zimmer und ausgerechnet ich finde diesen Brief. Und meine Mutter war mehrmals verheiratet und alle diese Beziehungen waren missbräuchlich. Alle. So, ja. Und erst zum Schluss hat sie eine Jugendliebe wieder für sich entdeckt und das war dann auch eine gute Beziehung. Es war aber erst ganz, ganz viele Jahre später. Dennoch war für uns klar, dass wir diesen Schritt, unseren Stiefvater ja, zu beerdigen und dieses Kapitel abzuschließen und dieses Gefühl von, so, jetzt tut mir keiner mehr weh. Keiner mehr. Ein Mensch wie mein Ex-Freund es war oder wie mein Vater es war, das ist jetzt vorbei, das darf ich mir selber sagen. Genau, also für mich war klar, nachdem ich diese Verluste, ich sag's mal, gemeistert habe, weil es waren irgendwo auch richtige Herzensverluste, entstand aber auch also eine Kraft in mir zu sagen, so, ich muss nicht mehr so stark sein, ich muss nicht mehr so klein sein, ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich darf zu mir stehen und ja, ich muss nicht still sein. Ich bin nicht mehr hilflos. Ich bin nicht mehr die kleine hilflose Lea, sondern ich bin wirklich stark und muss mir das alles nicht mehr antun. Ich darf Nein sagen. Ich darf sagen, es fühlt sich nicht gut an. Ich möchte das nicht mehr, muss mich nicht verstecken. Das ist ein Gefühl, das entstanden ist, als wir diesen Prozess in diesem Frühjahr nochmal durchleben mussten. Er war nicht schön. Er hat uns nochmal zusammengeschweißt unter uns Schwestern. Aber mir war auch klar, diese Schmerzen hören jetzt auf. Egal auf welcher Ebene. Ich möchte das nicht mehr. Und diese Schmerzen hat man nicht nur in einer Beziehung. Die hat man auch, also nicht auf einer Liebesbeziehungsebene, sondern die hat man auch im Beruf vielleicht, im Alltag, es ist egal wo. Nein, ich möchte das nicht mehr.
Ah, wie gut, Lea, dass du diesen Brief auch gefunden hast, dass das so diese gesamte Geschichte noch einmal abgerundet hat für dich und auf eine ganz eigene Weise du dich noch mal mit diesen eigenen Themen auseinandersetzen konntest, dass dieser Brief das möglich gemacht hat. Ist ja fast ja ein Wunder, dass du ihn gefunden hast, dass er ihn auch überhaupt aufgehoben hat. Wahnsinn. Was hat sich seitdem für dich verändert? Wie schaust du heute auf dich, auf die Welt? Du hast schon gesagt, du bist nachsichtiger und liebevoller mit dir geworden, weicher geworden. Gibt es noch weitere Veränderungen seither?
Ich habe in meiner Beziehungszeit viele Dinge, die meine Leidenschaften sind, überhaupt nicht mehr gemacht, weil ich mich sehr, sehr stark auf meine Beziehung konzentriert habe, mit dem Wunsch, diese Beziehung wachsen zu lassen. Im Sinne von, wir lernen uns kennen und dann ziehen wir vielleicht irgendwann zusammen und bauen uns was Gemeinsames auf. Das hat halt nicht geklappt. Ich habe aber es auch nicht geschafft und ich hatte wirklich keine Kraft, meine ganzen Hobbys wieder aufzunehmen. Ich habe es versucht und ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren und es hat nicht funktioniert. Und ich konnte diese Leidenschaft auch nicht mit ihm teilen. Es war gleich auch wieder so ein Abwerten, dass er das nicht will und mit ihm brauche ich das gar nicht erst zu machen. Das fand ich auch etwas schwierig und habe gedacht, habe es dann auch wieder so ein bisschen schön geredet und gesagt, na gut, dann suchen wir uns was anderes Gemeinsames. Also ich hab nicht dazu gestanden, dass es meine Leidenschaften sind, mein Leben ist und ich möchte das mit dir teilen. Und wenn wir das, wenn du das nicht möchtest, dann müssen wir es lassen, sondern habe dann beschwichtigend gesagt, dann machen wir halt etwas anderes. Ich habe also dann, nachdem mein Heilungsprozess angefangen hat, habe ich wieder meine Leidenschaften aufgenommen, tatsächlich auch mit einer Energie, wo ich heute sage, das hättest du dir besser mal überlegt, es hätte auch richtig schief gehen können, weil es mit sehr viel Kraft verbunden ist und Kilometern und Zeit und Trittfestigkeit. Und habe mich dann einfach gleich in 26 Kilometer gestürzt, statt mal vielleicht klein anzufangen. Ich bin auch tatsächlich gestürzt und kann mich erinnern, dass ich während des Sturzes lachen musste. Das weiß ich noch, dass ich gelacht habe. Dann aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich diese ganze Zeit wirklich so ein bisschen nebelartig erlebte. Auch wenn ich gesagt habe, ich fange das jetzt wieder an, war ich doch. Ja, wie soll ich das sagen? Es hätte schief gehen können. Ein sanfterer Start wäre besser gewesen, aber ich hatte so dieses Gefühl von, und jetzt zeige ich es der ganzen Welt, dass ich es wieder kann. Und habe es einfach gemacht. Es war teilweise streckenweise etwas riskant und unüberlegt, aber ich bereuen tue ich es deswegen nicht. Ich bin wieder, ich habe meine Kunst wieder aufgenommen. Das war anfangs auch etwas schwierig und dann kam aber, es kam wieder zurück. Also die Leidenschaften, die kamen wieder zurück. Das kam so von selber. Ich musste gar nicht viel machen und das fand ich so schön, dass ich nicht so viel Kraft aufwenden musste, sondern sie kamen so mehr oder weniger wieder auf mich zu. Ich habe mich auf der Arbeit wieder viel besser konzentrieren können. Mein Arbeitgeber war sehr nachsichtig und ich habe mich ihm auch anvertraut. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt, die hätte ich im Leben niemals kennengelernt, wenn mir das nicht passiert wäre. Und auch Menschen, die geblieben sind. Ich habe eine ganz tolle Wassersportart für mich entdeckt und habe den kompletten Sommer damit verbracht. Das hätte ich auch niemals vorher getan. Ich habe mich einfach auf Dinge eingelassen und habe gedacht, so, jetzt machst du es, jetzt machst du es. Du kannst dich jetzt nicht weiterhin so selber ausbremsen lassen. Du wurdest ausgebremst, du hast dich ausbremsen lassen, damit ist jetzt Schluss. Also wirklich so diese Energie zu haben, dass es reicht jetzt, es ist Schluss. Es gibt ein paar Sachen, die ich nach wie vor nicht machen kann, wie zum Beispiel mich stundenlang mit einem Buch beschäftigen. Das schaffe ich noch nicht. Alles andere mache ich mit Begeisterung und habe mir ein eigenes kleines Atelier hergerichtet, wo ich mich meiner Kunst hingebe und habe auch außerhalb der Räumlichkeiten eine Gruppe gefunden, wo ich das umsetzen kann. Ich habe mich sportlicher Aktivitäten wieder gewidmet, was mir sehr viel Freude macht. Es macht einfach nachher und das ist etwas, was für viele so wichtig ist. Es macht unglaublich Spaß, festzustellen, dass man wieder mit sich im Kopf gereinigt ist. Man ist wieder rein, man ist aufgeräumter und man hat wieder Lust, Dinge zu tun und man kann sie genießen. Und ist nicht die ganze Zeit mit so schweren Pflastersteinen aus dieser Zeit noch behaftet. Ist irgendwas passiert? Darf ich anrufen? Ist es doof, wenn ich anrufe? Wie ist der wohl gelaunt und hat der Lust, mich zu sehen? Soll ich fragen, ob ich mich sehen möchte? Wie kann ich das umschiffen? Das vielleicht frage ich nicht direkt. Also man kreist ja wirklich die ganze Zeit darum, nur keine Fehler zu machen. Und jetzt ist es so, ich bin wieder für mich selbst da. Also ich bin wieder gut und ich kann alles ausprobieren, was ich möchte. Wie gesagt, es geht noch nicht alles und gerade jetzt ist auch die Zeit, wo es ein Jahr her ist und ich werde wieder eingeholt und habe auch meine Flashbacks. Es ist aber nicht mehr so, dass ich davor weglaufe, sondern ich gebe mich dem auch hin. Es darf sein. Und ich war dieses Jahr jetzt dreimal alleine im Urlaub und habe Strecken zurückgelegt, die ich mich in der Zeit überhaupt nicht traute. Und Das habe ich jetzt gemacht, dreimal hintereinander. Das waren jeweils 5 bis 6 Stunden Autofahrt. Und ich habe mich das vorher nicht getraut, weil so ganz schleichend deine Autonomie auch verloren geht, weil du es ja nicht kannst. Ja, weil man ja gesagt bekommt, du kannst es nicht. Und auch immer wieder gesagt bekommt, lass es, ich mache es besser. So, und jetzt hatte ich die Wahl, ich mache es oder ich lasse es. Und ich habe es gemacht und war stolz auf die kleine Lea.
Ja, super. Das hört sich ganz, ganz toll an, Lea. Gibt es abseits dessen, was du jetzt erzählt hast, noch irgendwas, das dir noch auf dem Herzen liegt, über das wir noch nicht gesprochen haben, was ich vielleicht nicht nachgefragt habe, aber du gerne noch loswerden möchtest?
Ja, in der Zeit erinnere ich mich, oder jetzt, wo ich auch meine Geschichte erzählt habe, habe ich ganz viel sein Zuhause in meinem Hinterkopf und kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich erfahren habe, dass zum Beispiel die komplette Wohnungseinrichtung gar nicht von ihm ist. Also die hat er übernommen von der Vormieterin oder dass gewisse Teile in der Wohnung von seinen Ex-Freundinnen waren. Küchengegenstände, Regale, also so diverse Sachen, die gar nicht von ihm stammten, sondern die sind dann noch in der Wohnung geblieben. Dann hatte er mir auch mal irgendwann erzählt, dass seine Küche neu ist. Die hat er selber alleine auch aufgebaut, weil ich schon gedacht habe, puh, okay, Handwerker, nicht schlecht. Nachher habe ich erfahren, dass diese Küche von seiner letzten Partnerin ist. Ja, also die war gar nicht von ihm. Also ich habe dann irgendwo fehlte mir, wie soll ich das sagen? Es war nichts von ihm. Also es war nicht seine Handschrift. Ja. Es war alles nicht seine Handschrift, sondern ich bin in ein Leben, in eine Zeit hinein, wo ich überhaupt nicht wissen konnte, was ihn ausmacht oder was er ist. Das Auto war von einer Verwandten, das gehörte ihm auch nicht. Und das ging auch immer so weiter. Und er sagte auch, irgendwann habe ich ihn mal gefragt, ob ich ihm so ein bisschen bei der Wohnung helfen soll. Und dann hat er nicht gesagt, würde ich mich drüber freuen, gerne, sondern er sagte, wenn es dir Freude macht, dann mach. Und da wir ja beide, ne, sehr bissig sind und einen sehr boshaften Humor auch haben können, habe ich das nicht so ernst genommen. Das sehe ich heute ganz, ganz anders. Und während ich dann das Bad putze, fragte er mich, ob ich seine Hosen schon genäht hätte. Ich bin froh, dass ich heute drüber lachen kann, aber das sind so Erinnerungen, die ich immer mal wieder habe, wo ich heute klarer drüber denke und nicht wie damals dann das Ganze lustig finde und ja, darüber hinwegsehe. Sondern heute würde ich, glaube ich, anders reagieren. Und das sind so diese kleinen Momente und Erinnerungen, die ich habe aus unserer gemeinsamen Zeit. Auch dieses, wenn wir zusammen mal seltenerweise auf irgendeiner Gartenparty waren, wie lieb er zu mir war. Und ich das auch unheimlich genossen habe, weil endlich kam dann mal eine Hand oder eine Umarmung und ein gemeinsamer Bekannter von uns sagte mal zu mir, er hätte uns beobachtet und er fand ihn immer sehr unbeholfen, wenn er mich berührt hätte. Und das war mir so peinlich und so unangenehm, weil ich gedacht habe, wir werden beobachtet. Also, und ich habe da ja schon auch immer dieses Gefühl von, sind wir eigentlich ein Paar? Wir benehmen uns überhaupt nicht so. Er fand das immer normal, dass wir uns körperlich nie nahe gekommen sind. Immer. Er sagte, seine ganzen Freunde würden so mit Beziehungen so leben. Und da fing ich dann wieder an, mich zu hinterfragen, ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die immer mal wieder passieren. Oder auch, ich werde daran erinnert durch andere Freundinnen, denen ich es erzählt habe. Und dann kommt das schon mal zur Sprache und sie erinnern mich wieder an Geschichten, die ich längst vergessen habe. Was mich dann auch noch mal etwas erschreckt. Und das wird immer wieder passieren. das geht nicht verloren. Und das ist eine Kunst, das friedlich anzunehmen und zu sagen, es war, es ist nicht mehr. Und es ist okay, dass das immer wieder aufploppt. Und man darf das nicht verdrängen. Es hat seine Daseinsberechtigung. Es ist ein Teil von mir.
Vielen Dank dir, Lea. Schön, dass du heute da warst. Schön, dass du den Mut gefunden hast, über deine Geschichte zu sprechen. Ich finde das ganz großartig. Herzlichen Dank.
Gerne.
In Leas Geschichte begegnen uns vor allem subtile, aber sehr wirksame Dynamiken, die typisch sind für toxische Beziehungen. Es sind keine lauten Eskalationen, keine dramatischen Szenen, die sofort nach Gewalt oder Missbrauch klingen, sondern es sind die leiseren Muster, die gerade deshalb so tief verunsichern. Und das macht diesen Fall auch so eindrücklich. Man könnte leicht denken, so schlimm war es ja gar nicht, da gab es keine massiven Grenzverletzungen. Und trotzdem hinterlässt diese Beziehung Wunden, die Lea lange beschäftigen. Ein ganz zentrales Muster ist hier das Gaslighting. Immer wieder schildert Lea Situationen, in denen sie ihre Wahrnehmung äußert und mit einem Satz abgetan wird. Wenn sie anmerkt, dass der Kontakt weniger geworden ist, bekommt sie die Antwort, es sei doch alles gut, sie solle sich keine Sorgen machen. Das sei eben normal, dass sich eine Beziehung nach einigen Monaten verändert. Und damit wird ihre Beobachtung und ihre Verunsicherung kleingeredet. Gaslighting muss nicht laut oder aggressiv sein. Gerade in der subtilen Form ist es so gefährlich. Der Partner erklärt, dass alles in Ordnung sei, während Lea spürt, dass etwas nicht stimmt. Dieses Auseinanderdriften zwischen dem eigenen Empfinden und der Reaktion des Partners bringt sie zunehmend ins Grübeln. Sie fängt an, sich selbst zu hinterfragen. Sie schläft schlechter, macht Fehler auf der Arbeit, kreist gedanklich ständig um die Beziehung. Der Zweifel richtet sich nicht mehr gegen den anderen, sondern zunehmend nach innen. Genau darin liegt die Wirkung von Gaslighting. Es untergräbt das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Ein zweiter Aspekt, den wir in Leas Geschichte hören, ist der Mangel an Empathie. Sie beschreibt viele kleine Momente, in denen sie Anteilnahme oder Nähe einfordert und nichts davon bekommt. Wenn sie sagt, sie möchte sich über etwas freuen, gemeinsam, dann kommt der Satz, sie würde sich doch wohl auch alleine freuen können. Wenn sie Bedürfnisse anspricht, wird ihr vorgehalten, sie verlange zu viel. Diese Haltung vermittelt ihr immer wieder, deine Gefühle sind nicht wichtig, deine Wünsche sind übertrieben, du bist selbst schuld, wenn du enttäuscht wirst. In einer gesunden Partnerschaft sind geteilte Freude, geteilte Sorgen, geteilte Bedürfnisse etwas Selbstverständliches. Empathie schafft Bindung und Vertrauen. Und wo sie fehlt, bleibt das Gefühl von Kälte. Für Lea bedeutet das, dass sie sich mit ihrer Freude wie auch mit ihrem Schmerz alleingelassen fühlt. Und das führt uns unmittelbar ins nächste Muster, die Bagatellisierung von Bedürfnissen. Lea berichtet mehrfach, dass selbst alltägliche Wünsche wie ein gemeinsamer Kinobesuch, ein Urlaub, ein Abend unter der Woche immer wieder abgewertet und blockiert wurden. Es gab ständig Gründe, warum das nicht möglich war. Und wenn sie ihre Enttäuschung äußerte, wurde ihr gesagt, sie wolle zu viel, sie sei niemals zufrieden. Damit wird nicht nur ihr konkretes Bedürfnis abgewiesen, sondern gleich auch ihre gesamte Haltung in Frage gestellt. Die Botschaft lautet: Nicht die Situation ist schwierig, sondern du bist das Problem, weil du zu viel erwartest. Dieses Muster verschiebt die Verantwortung. Es geht nicht mehr darum, wie beide gemeinsam etwas gestalten könnten, sondern darum, dass Lea angeblich zu anspruchsvoll ist. Auf diese Weise werden Bedürfnisse bagatellisiert, entwertet, bis die betroffene Person selbst beginnt, ihre Wünsche zurückzustellen und sie als übertrieben wahrzunehmen. Sehr deutlich zeigt sich die Verletzung in der Szene, in der Lea sich ihrem Partner öffnet und ihm von ihrer Kindheit erzählt. Es ist ein sehr persönlicher, ein verletzlicher Moment, in dem sie Nähe herstellen will. Sie vertraut ihm etwas an, das sie nicht leichtfertig mit anderen teilt. Und in einer gesunden Beziehung würde dieser Moment eine Chance sein, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Stattdessen antwortet er mit dem Satz: Ja, dann weißt du ja jetzt, woran du arbeiten musst. Und damit wird Leas Offenheit nicht als Vertrauen gewürdigt, sondern als Schwäche benutzt. Was sie eigentlich verbindet, wird zum Anlass, ihr erneut die Verantwortung zuzuschieben. In der psychologischen Literatur spricht man davon, dass Verletzlichkeit instrumentalisiert wird. Ein intimer Einblick, der eigentlich Bindung schaffen soll, wird gegen die Person verwendet. Für Lea bedeutet das einen doppelten Schlag. Nicht nur bleibt die ersehnte Nähe aus, sondern sie erlebt auch, dass ihr Vertrauen missbraucht wird. An solchen Stellen wird deutlich, wie sich Gaslighting, Empathiemangel und Bagatellisierung gegenseitig verstärken. Wenn die Wahrnehmung der Betroffenen in Frage gestellt wird, wenn ihre Gefühle keine Resonanz bekommen, wenn ihre Wünsche als übertrieben dargestellt werden, dann entsteht mehr und mehr ein Klima, in dem die Betroffene sich selbst zurücknimmt, ihre eigenen Wahrnehmungen weniger ernst nimmt und immer mehr versucht, sich anzupassen. Und Lea beschreibt genau diesen Prozess. Sie wurde stiller, sie schwieg, sie passte sich an. Aus Angst, etwas falsch zu machen. Aus Angst, zu viel zu sein. Und so zog sie sich zurück und ließ ihre eigenen Bedürfnisse mehr und mehr hinten anstehen. Und die Folgen sind gravierend. Es ist kein lautes Drama, aber es ist eine ständige Zermürbung. Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Fehler auf der Arbeit, das Gefühl von Scham, der Verlust des Selbstwertgefühls, all das beschreibt Lea in ihrer Geschichte. Und das sind typische Folgen, wenn psychische Gewalt nicht in Form von klaren Angriffen stattfindet, sondern durch die Summe von kleinen, subtilen Verletzungen. Immer und immer wieder. Viele Betroffene erkennen solche Muster dann zunächst nicht als toxisch, weil sie eben nicht den Klischees von Missbrauch entsprechen. Und genau das macht diese Dynamiken so gefährlich. Sie sind weniger sichtbar, aber ihre Wirkung ist ebenso tiefgreifend. Leas Geschichte zeigt uns damit einen wichtigen Aspekt toxischer Beziehungen auf. Sie müssen nicht spektakulär sein, um das Selbstwertgefühl zu untergraben. Das ständige Kleinmachen, das subtile Gaslighting, das Abwerten von Gefühlen, das Instrumentalisieren von Offenheit reichen aus, um jemanden nachhaltig zu verunsichern. Wer so etwas erlebt, spürt die Folgen oft noch lange, auch wenn die Beziehung längst vorbei ist. Aber Leas Geschichte zeigt auch, dass Heilung möglich ist. Ein wichtiger Schritt war für sie, ihre Erfahrungen aufzuschreiben. Das half, Ordnung in das innere Chaos zu bringen und ihre Wahrnehmung zurückzuerobern. Ebenso entscheidend war es für sie, sich in den Geschichten anderer wiederzufinden. In Podcasts, Büchern, vor allem auch in der Selbsthilfegruppe erkannte sie, ich bin nicht allein und das, was ich erlebe, ist real. Und dieses Gefühl, ernst genommen zu werden, ist ein Schlüsselmoment im Heilungsprozess. Und damit auch du die Möglichkeit hast, den ersten Schritt in diesem Heilungsprozess zu gehen, habe ich ein besonderes Dankeschön für dich, wenn du dich bis zum 14. Dezember 2025 für meine Mutpost anmeldest. Die Mutpost ist mein Impuls-Newsletter, in dem ich regelmäßig Gedanken und Methoden aus meiner Arbeit mit dir teile, damit du Mut für jeden neuen Schritt tanken kannst. Und wer sich bis zu diesem Datum anmeldet, bekommt automatisch mein Reflexionstagebuch ins Postfach. Das ist ein Arbeitsblatt, das dir dabei hilft, deine Gedanken und Gefühle zu sortieren und somit den ersten wichtigen Schritt aus deiner toxischen Beziehung zu gehen. Also schau gern in die Shownotes, dort findest du den Link zur Anmeldung und ich freue mich, wenn ich dir dann meine Mutpost und das Tagebuch zusenden kann. Bei Lea spielte auch die professionelle Begleitung eine Rolle. Ihr wurde klar, dass niemand sie retten kann und dass sie den Weg selbst gehen muss. Und dass gerade diese Ehrlichkeit oft auch heilsam ist. Parallel dazu entdeckte Lea ihre Leidenschaften neu. Kunst, Sport, kleine Abenteuer. Indem sie diese Dinge wieder mehr unternahm und sich auch lange Autofahrten zutraute, alleine in den Urlaub fuhr, gewann sie Autonomie zurück. Jede Ich-kann-das-schaffen-Erfahrung stärkte ihr Selbstwertgefühl. Allgemein können wir sagen, Heilung nach einer toxischen Beziehung braucht Zeit. Und sie besteht aus vielen, vielen kleinen Schritten. Das kann das Schreiben eines Tagebuchs sein, das kann Austausch sein, professionelle Hilfe, das Wiederentdecken eigener Bedürfnisse. All das sind Wege zurück zu sich selbst. Vor allem aber geht es oft auch darum, sanfter und mitfühlender mit sich selbst umzugehen. Lea beschreibt, dass sie sich heute gütiger begegnet und gelernt hat, Grenzen zu setzen. Heilung bedeutet nicht, dass der Schmerz verschwindet, sondern dass man wieder Vertrauen in die eigene Stimme findet. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und dass du dich für die Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen interessierst. Bitte sei so lieb, abonniere diesen Podcast und hinterlasse mir eine hoffentlich gute Bewertung, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden können. Wenn du über deine eigene, ganz persönliche Situation mit mir sprechen möchtest, dann kannst du dir über den Link in den Shownotes ein kostenfreies Erstgespräch mit mir sichern. Wir nehmen uns 30 Minuten Zeit, um über deine Lage zu sprechen und deine nächsten Schritte zu klären. Ganz unverbindlich und auf dich zugeschnitten. Schau also auch gerne dazu in die Shownotes und dort findest du den Link zu deiner kostenfreien professionellen Ersteinschätzung. Wenn du über deine eigene Geschichte hier im Podcast sprechen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de. Ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge in 2 Wochen hier wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Deine Jennifer.